Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Futter fürs Gehirn. Wir sind Laura Scherer und Eleonore Eisert und wir stellen euch verschiedene Themen aus dem Bereich Kreislaufwirtschaft, Verpackung und Nachhaltigkeit vor. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, um das eigentlich keiner drum herum kommt in diesem ganzen Themenbereich und das ihr bestimmt auch alle schon mal gehört habt, und zwar Cradle to Cradle. Cradle to Cradle bedeutet wörtlich übersetzt von der Wiege zur Wiege und ist quasi das Gegenkonzept von einer linearen Wirtschaft, bei der es darum geht, Produkten oder ja, in erster Linie aus Produkten wieder Produkte zu machen und einen Kreislauf zu schließen. Und das Prinzip geht zurück auf Dr. Michael Braungart und William McDonough, die gemeinsam ein Buch geschrieben haben, Cradle to Cradle. Herr Braungart ist auch sehr fleißig dabei, dieses Prinzip zu verbreiten. Ich glaube, das Buch ist schon ein paar Jahre alt, oder Laura? Ich glaube, es ist schon
ja, 2002 ist das rausgekommen. Ja, also sogar jetzt schon über 20 Jahre, verrückt.
Genau, und dieses Buch hat vor allem die Designinstitute dieser Welt geprägt. Ich habe ja auch Industriedesign studiert und man hat auch schon gemerkt, quasi im Vergleich zum Anfang, wo ich Industriedesign studiert habe, wie wenig das noch Thema war, und dann gegen Ende wurde es immer mehr Thema. Deswegen möchten wir heute auf dieses Thema ein bisschen genauer einsteigen. Vielleicht noch kurz sage ich noch einmal was dazu und dann lasse ich dich reden, Laura, weil du bist ja die absolute Expertin. Und das Prinzip ist quasi, in Kreisläufen zu denken, und Michael Braungart unterscheidet dabei zwischen dem technischen und dem natürlichen Kreislauf. Und er sagt quasi, was wir im technischen Kreislauf machen sollten, ist, den natürlichen Kreislauf zu imitieren. Und der natürliche Kreislauf kennt ja an sich keinen Abfall, sondern alles, was in der Natur quasi abfällt, auch im wahrsten Sinne des Wortes, zum Beispiel von einem Baum, wächst da ja dann wieder zu einem neuen Baum oder wird von irgendwem gefressen oder ernährt irgendwen oder macht den Boden fruchtbar und so weiter. Und in diesem gleichen Gedankengang sagt er halt, wir müssen Produkte und auch technische Prozesse so entwickeln, dass das, was am Ende als Abfall unter Anführungszeichen rauskommt, wieder Nährstoff oder Grundlage ist für ein neues Produkt. Ja, jetzt lasse ich dich mal ein paar ergänzende Sachen dazu sagen, weil ich finde es total spannend von dir, die du dich ja schon sehr lange mit dem Prinzip beschäftigst, da vielleicht noch ein paar mehr Insights zu hören.
Ja, total gerne und hallo auch von meiner Seite. Ja, Cradle to Cradle ist in der Tat ein Begriff, was auch immer mehr zum Buzzword wird, abgekürzt mit C2C, was nicht für Customer to Customer steht. Lustigerweise, kleine Anekdote an der Stelle, ich hatte das als Prüfungsfrage für meine Studis dieses Semester, dass sie mal sagen sollen, was hinter der Abkürzung C2C steht. Und dann hatte ich da als Antwort echt einmal so Customer to Customer sagen. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Aber ja, also C2C, Cradle to Cradle, ist ein sehr, sehr bedeutendes Konzept, unter anderem, weil das eben schon sehr alt ist. Aber dieses Werk hat sehr, sehr viel Wellen gemacht und letztendlich sich sehr entwickelt. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es basiert darauf, dass es zwei Kreisläufe gibt. Einen biologischen Kreislauf, in dem die sogenannten natürlichen Nährstoffe, biologische Nährstoffe zirkulieren. Das sind die Prozesse, die wir aus der Natur kennen. Du hast gerade auch schon den Baum genannt. Da wird bei Cradle to Cradle gerne auch das Bild des Kirschbaums vorgebracht. Die Analogie, dass quasi der Baum ja deutlich mehr Nutzen spendet für unterschiedliche Stakeholder auch in der Natur, wie dann letztendlich Blüten für Bienen zur Verfügung stellt, Früchte für Tiere, die Blätter, wie du gerade gesagt hast, wenn die dann zum Boden fallen und dort dann durch Bakterien und Pilze zersetzt werden, stellen sie dann wieder Humus her. Der Baum spendet auch Schatten. Also da haben wir einfach ganz, ganz viel Nutzen, der von diesem biologischen Akteur des Baumes ausgeht. Und das ist quasi das natürliche Prinzip, die Biosphäre, die diese natürlichen Kreisläufe beherbergt. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die technischen Kreisläufe mit Materialien, die eben nicht biologisch abbaubar sind und bei denen es gilt, diese dann in der sogenannten Technosphäre zu zirkulieren. Das Ganze ist nämlich auch visuell sehr ansprechend dargestellt in dem ursprünglichen Cradle-to-Cradle-Modell. Und da sehen wir nämlich diese zwei Kreisläufe nebeneinander. Vielen kommt das jetzt vielleicht ein bisschen bekannt vor, weil dieses Cradle-to-Cradle-Modell und auch diese Darstellung der zwei Kreisläufe, links der biologische Kreislauf, rechts der technische Kreislauf, sind auch die Grundlage für das Schmetterlingsdiagramm, was ja mit eins der wichtigsten Diagramme für die Kreislaufwirtschaft ist. Also das heißt, wir sehen hier die biologischen Nährstoffe, gehen dann in den biologischen Anbau, werden dort zu Produkten produziert, die werden dann genutzt. Und ein wichtiger Aspekt, den wir hier auch sehen, ist, dass durch die Nutzung von bestimmten Produkten auch Abrieb entsteht. Und darauf legt das Cradle-to-Cradle-Konzept auch einen sehr großen Wert, nämlich dass bei den Produkten, die abgerieben werden, also seien das jetzt Fasern von Textilien oder die Sohle von einem Schuh oder was wir natürlich auch ganz oft haben, sind Reifen, dass diese Produkte dann so konzipiert werden müssen, dass sie nicht schädlich sind für die Natur. Also dass dieser Abrieb sich dann auch nahtlos in den biologischen Kreislauf einführen kann.
Ja.
Und auf der anderen Seite, ja, möchtest du was dazu noch sagen?
Nee, ich wollte nur gerade ergänzend dazu sagen, weil du das gerade erwähnst. Ich habe gestern in Vorbereitung für die Folge nochmal einen kurzen Podcast angehört mit Michael Braungart. Und da hat er sehr gewettert über die Skiindustrie, weil er zusammen mit seinen Studierenden in der, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube in der Salzburger Gegend oder irgendwo in den Bergen auf jeden Fall, Wasseranalysen gemacht hat und in diesem Wasser sehr viel Abrieb von Skiwachs gefunden hat. Also da kam mir jetzt nur gerade der Gedanke beim Thema Abrieb, dass es ja genau darum geht, dass, wie du schon gesagt hast, der Abrieb auch keine Schäden verursachen soll. Und das ist tatsächlich ein Thema, was riesig groß ist und was die Leute gar nicht so sehr beachten. Also sowohl Textil als auch Reifen, als auch offensichtlich auch Ski. Aber ja, das nur als kleiner Einschub, ich lasse dich mal noch weitermachen.
Ja, bleiben wir doch gerne mal beim Thema des Abriebs, weil, also ich war letztes Jahr auch beim Cradle-to-Cradle-Kongress, da gab es dann ein wissenschaftliches Kolloquium vorab und da haben auch Forscher dann ihre Arbeiten vorgestellt zum Thema Reifenabrieb in Städten. Weil es ist so, letztendlich, wenn dann die Autos auf den Straßen fahren und sich dort die Reifen abreiben, dann gelangen die über das Wasser, also wenn es zum Beispiel regnet, dann in die Kanalisation. Und je nachdem, wie dann die Kanalisation ausgestattet ist, beziehungsweise auch die Wasseraufbereitungsanlagen, wo das Wasser dann reingeht, haben wir dann halt solche, wo es gefiltert wird und andere, wo es nicht gefiltert wird. Und im schlimmsten Fall landet das dann halt ungefiltert auch wieder in der Natur. Und das ist wohl auch ein Grund, weshalb wir so einen Mikroplastikeintrag in der Umwelt haben. Und diese Forscher bei dem wissenschaftlichen Kolloquium haben dann auch ihre Arbeit vorgestellt und sie haben einen speziellen Filter entwickelt, der dann eben nicht für die Wasseraufbereitungsanlagen gedacht war, sondern eben für die Gullis quasi. Also dass man direkt schon am Gulli das Ganze sammeln kann und dann halt mit diesem ganz feinporigen Filter dafür sorgen kann, dass dieser Reifenabrieb eben nicht mehr in der Kanalisation landet. Fand ich auch total spannend, weil ich habe mir davor noch nie Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen Reifenabrieb hat. Also man weiß es ja beim Auto, klar, man muss dann immer schauen mit dem Eurostück oder was es ist, ob das Profil noch tief genug ist und muss dann halt die Reifen wechseln. Aber ja, wo die Reifen denn dann wirklich hingehen, da denkt niemand dran. Genauso zum Beispiel bei Textilien. Also wenn Textilien gewaschen werden in der Waschmaschine, ist es ja auch so, dass bei jedem Waschgang sehr viele Mikrofasern weggehen. Und wenn die Kleidung dann eben aus synthetischen Fasern ist, wie zum Beispiel Polyester, also Kunststoff, dann gelangt so natürlich auch Mikroplastik dann letztendlich ins Gewässer und schlimmstenfalls dann in die Umwelt.
Ja, das ist ein total unterschätztes Problem und wird auch mittlerweile sehr betont in Industriedesign-Studien, weil wir Industriedesigner ja am Ende die Verantwortlichen unter Anführungszeichen dafür sind, wie Produkte aufgebaut sind und wie die gemacht sind. Und ich glaube, das Bewusstsein dafür war einfach sehr lange Zeit nicht da. Ich erinnere mich, am Anfang meiner Industriedesign-Zeit gab es sogar noch das Prinzip der geplanten Obsoleszenz, das gelehrt wurde, wobei das ja vielleicht auch ganz gut zusammenpasst. Und da ging es quasi darum, dass man Produkte auch so entwickeln soll, dass sie sich von alleine quasi zerstören, im Sinne der Wirtschaft, einfach damit Leute Produkte kaufen. Und jetzt ist die Herangehensweise in den meisten Universitäten mittlerweile eine ganz andere. Und zwar geht es in erster Linie darum, Produkte zu entwickeln, die reparierbar sind, auseinanderbaubar und eben wieder in ihre Einzelteile zerlegbar, diese Einzelteile wieder in den Kreislauf einzuspeisen. Und ja, da würde ich vielleicht einmal kurz den Schwenk zum Thema Verpackungen machen an der Stelle.
Ja, gerne.
Heute eine Verpackung mitgebracht, die wir auch alle kennen, die typische Alu-Getränkedose. Und ich habe sie deshalb mitgebracht, bei Alu, Glas und auch bei PET und auch bei Papier wir dem Kreislaufgedanken schon relativ nahe kommen, weil wir aus dem Material wieder das gleiche Material machen. Also gerade Alu lässt sich sehr, sehr gut recyceln, gut wieder einschmelzen, gut wieder zu Alu machen. Aber bei allen diesen Prozessen geht natürlich in der Regel Qualität verloren und muss auch Energie eingesetzt werden. Und das ist so die große Frage in diesem ganzen Thema. Und das würde ich vielleicht auch mit dir gerne diskutieren, ist dieser Energieeinsatz, den wir da aufwenden, Dinge kreislauffähig zu halten, eigentlich gerechtfertigt oder nicht? Oder anders gesagt, ich habe zwei verschiedene Positionen dazu gehört. Zum einen ist natürlich Michael Braungart starker Vertreter von diesem Kreislaufgedanken, auch mit der Argumentation, dass in der Natur ja auch Überfluss herrscht und trotzdem nichts verschwendet wird. Und sozusagen alles wachsen kann und wachsen darf, weil es wieder wem anders was bringt. Und dieses Prinzip überträgt er ja auf einen technischen Kreislauf. Gegner oder Leute, die andere Gedanken haben, sagen wiederum, das lässt sich auf den technischen Kreislauf nicht übertragen, weil wir Dinge im technischen Kreislauf nur durch Energieeinsatz halten können. Und dadurch wäre das einzig mögliche nachhaltige, der einzig mögliche nachhaltige Ansatz eigentlich reduce und nicht rethink in dem Fall oder nicht im Kreislauf halten, sondern wirklich die Dinge zu reduzieren und weniger zu konsumieren. Was ist so dein Take dazu?
Ja, total spannende Frage. Ich persönlich denke auch, dass wir ohne Suffizienz nicht umhinkommen werden. Also natürlich ist diese Aussicht auf grenzenloses Wachstum in einem nachhaltigen Cradle-to-Cradle-Sinne sehr attraktiv. Und ich glaube, dass deshalb auch viele Akteure der Wirtschaft die Circular Economy, also gemäß Cradle to Cradle, auch attraktiv finden, weil damit diese Gewinnmaximierungslogik nicht unbedingt eingeschränkt wird. Also es ist ja nicht so wie bei Degrowth, dass es darum geht, weniger zu produzieren insgesamt. Also ich persönlich sehe mich da auch eher auf der Seite der Suffizienz und des bewussten Verbrauchs, bewussten Konsums. Und aber wenn wir da nochmal zu Cradle to Cradle zurückgehen, sehe ich auch, woher das kommt. Weil es wird hier ganz klar auch gesagt, also es gibt diese Kreisläufe, den biologischen und den technischen Kreislauf und darunter noch so ein paar andere Prinzipien, die Teil des Konzepts sind. Und da haben wir hier allen voran 100% erneuerbare Energien. Und dann wären wir auch wieder quasi angelehnt an der Natur bei einem Szenario, wo letztendlich nicht Ressourcen verbraucht werden, die nicht erneuerbar sind. Also von dem her kann ich diese Argumentation nachvollziehen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob wir wirklich dahin kommen, dass wir als Menschheit irgendwann wirklich 100% erneuerbare Energien in der Produktion zum Beispiel einsetzen können. Das ist allerdings zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil und eines der Messkriterien auch von der Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, die es heute gibt. Das ist eine Produktzertifizierung mit 4 Leveln, irgendwie Platin, Gold, Silber und Bronze, wo 5 Kriterien gemessen werden und quasi, ja, also Produkte können nur dieses Zertifikat bekommen, wenn sie halt mit erneuerbaren Energien hergestellt werden. Dann ist da noch faire und gesunde Arbeit auch ein Aspekt dieses Konzepts, was auch öfters mal vergessen wird. Gesunde Böden, saubere Luft, sauberes Wasser und so weiter. Also so als Grundlagen würde ich mal sagen. Das ist halt so eine schöne Vision. Ja. Dieses Cradle-to-Cradle-Konzept, das sage ich immer. Und ich glaube, deshalb zieht es auch so viele Leute in den Bann und hat so eine hohe Strahlkraft auch und so viele Anhänger, weil es vermittelt halt Hoffnung. So, ja, es ist alles schön sauber. Genau, es gibt Kreisläufe, den Menschen geht's gut, alles erneuerbar und wie die Natur. Und das ist eben sehr, sehr attraktiv, weil es halt so eine vermeintliche Lösung darstellt. Aber wenn wir uns dann die Kreislaufwirtschaft mal im Detail anschauen und vor allem auch, wo wir heute sind und welche Herausforderungen es auch gibt, wirklich zu so einer Circular Economy zu kommen, auch auf globaler Ebene, dann denke ich, ist es schon deutlich schwieriger. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob wir es wirklich schaffen können, Cradle to Cradle so komplett umzusetzen. Aber trotzdem denke ich, ist es ganz wichtig, auch solche positiven Impulse zu setzen und diese Hoffnung und diese Motivation auch dadurch anzuzapfen. Weil ich meine, was ist die Alternative? Die Welt vermüllt und wir haben den Klimawandel und alle sterben. Also da hat halt auch niemand Lust drauf.
Ja, ja.
So. Ja.
Ja, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis dazu, muss ich sagen, weil zum einen gebe ich dir recht, diese positive Message ist absolut das, was wir brauchen. Das ist eigentlich auch mein Nummer eins Kritikpunkt immer an Organisationen wie die letzte Generation, wo auch Freunde von mir dabei sind, was ich an sich gut finde, dass sich die Leute natürlich dafür einsetzen. Ich bin ja auch in dem Thema und setze mich auch gern dafür ein, aber ich habe das Gefühl, dass die negative Botschaft und der Hebel der Moral bei den Leuten einfach nicht zieht und dass man da den Human Factor ausblendet und dass man, wie du sagst, eigentlich diese positiven Bilder braucht, um die Leute überhaupt dazu zu bewegen, was zu machen und nicht einfach frustriert in der Ecke zu stehen und zu sagen, macht eh alles keinen Sinn. Mhm. Also da würde ich völlig mit dir mitgehen und ich durfte auch mal Michael Braungart besuchen in Lüneburg, lustigerweise. Ich habe meine Masterarbeit ja über enzymatisches Recycling geschrieben. Das können wir vielleicht dann auch nochmal besprechen, weil das ist eigentlich eine ganz interessante, oder vielleicht erkläre ich es einfach kurz, weil es der Ansatz beim enzymatischen Recycling, also quasi beim Recycling technischer Stoffe mit natürlichen Organismen, ist eigentlich so ein Hybrid zwischen technischem und natürlichem Kreislauf, weil man versucht, Kunststoffe, die quasi im technischen Kreislauf hergestellt werden, wie Polyethylen in meinem oder unserem Fall, mit natürlichen Organismen, also Bakterien, Würmern, Kleinstlebewesen, abzubauen und daraus wieder kurzkettige Monomere oder Oligomere herzustellen, aus denen dann man wieder Kunststoffe herstellen kann. Das heißt, man versucht eigentlich so eine Art Brücke zu schlagen zwischen dem technischen, also der Technosphäre und der Biosphäre. Und ja, genau. Und dann habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt und dann dachte ich mir, ja, wer wäre eigentlich einer der coolsten Interviewpartner, wäre doch bestimmt Michael Braungart. Hatte mir aber eigentlich keinerlei Hoffnungen gemacht, dass da jetzt irgendjemand reagiert oder so. Habe dann einfach sein Büro angeschrieben, zusammen mit zwei anderen Freunden, die auch was im Bereich Cradle to Cradle gemacht haben. Und wir haben ihm dann einfach geschrieben, ja, lieber Herr Braungart, wir würden halt gerne Sie interviewen zu dem Thema. Und wir dachten, er gibt uns halt vielleicht höchstens ein Telefoninterview. Aber er hat uns dann alle drei nach Lüneburg eingeladen und hat gesagt, ja, kommt mal vorbei, was wir hier machen. Macht auch einen kleinen Vortrag für meine Studierenden und sprecht über eure Themen und so weiter. Und so haben wir das dann gemacht und sind dann nach Lüneburg gefahren, haben ihn kennengelernt. Ist wirklich ein außergewöhnlicher Mann, würde ich sagen. Hat auch einen guten Humor, gute Sprüche parat. Ja, wo wollte ich eigentlich hin mit diesem Ausflug? Und zwar sagt er ja immer, die Moral greift bei den Leuten nur bis zu einem gewissen Grad. Alles, was ich mit Moral argumentiere, greift vielleicht, solange jemand das sieht. Aber sobald kein Licht mehr darauf fällt, interessiert sich keiner für die Moral. Und man kennt es ja auch von sich selber, also egal wie ambitioniert und wie tief man im Öko-Thema drin ist, man ist immer wieder an dem Punkt, wo man sich überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und dann zum Beispiel, ich mache jetzt die erste Fernreise wieder seit langer, langer Zeit, habe ewig rum überlegt, ob ich das mache. Aber dann am Ende hat mein individuelles Bedürfnis über die Moral gesiegt. Und so passiert das halt ganz oft. Das heißt, wo er, glaube ich, völlig richtig liegt, ist bei diesem Gedanken, dass man mit Moral und Strafe und negativen Bildern nicht vorankommt. Der Kritikpunkt, und da ist für mich so ein bisschen der Konflikt, ist natürlich, dass er damit das unendliche Wachstum auch so ein bisschen mit unterstützt. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum viele CEOs und so weiter das auch toll finden, weil man damit natürlich auch so ein bisschen argumentieren kann, ja, wir machen weiter wie bisher, weil die Natur kann auch nur Wachstum und Überfluss. Und wir brauchen uns ja quasi dann nicht einzuschränken. Dieser Gegenpol, den ich erwähnt hatte, das habe ich bei einer Konferenz der Kunststoffindustrie, da Dr. Hermann Onosite hieß, der Redner, hatte da einen Vortrag ganz am Anfang gehalten und hat sich eben genau in diese Gegenposition gestellt und hat gesagt, nee, also das klappt so nicht, wir müssen reduzieren, es ist, Kreislaufwirtschaft ist wie ein Perpetuum mobile, es ist eine schöne Idee, aber es existiert nicht, es geht nicht damit. Und danach kamen die ganzen anderen Redner aus der gesamten Industrie, die alle schön ihre Kreislaufpräsentation vorbereitet hatten. Und dann hat er allen so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und die auch alle super scharf kritisiert. Und dann, es war ganz lustig, weil dann alle so ein bisschen so standen, so, ja, wie Professor Onus halt vorher gesagt hat, ja, hat er schon auch recht und so. Also es war ganz lustig. Ja, also ich finde, dieser Konflikt ist schwer aufzulösen und ich bin bei dir, die Suffizienz werden wir wahrscheinlich nicht umgehen können. Vielleicht erklären wir diese Begriffe nochmal kurz, Suffizienz, Effizienz und Konsistenz. Ja. Magst du vielleicht kurz die Suffizienz erklären?
Genau, also bei Suffizienz geht es darum, sich die grundlegende Frage zu stellen, brauche ich oder brauchen wir das überhaupt? Also es geht um Genügsamkeit, auch irgendwo um Moderation und halt, also ja, sich auf das zu berufen, was es eben schon gibt.
Ja, und bei der so ein bisschen da gegenüber steht ja auch die Effizienz, also das ist ja auch so ein Gedanke von Michael Braungart, die Ökoeffizienz der Ökoeffektivität gegenüberzustellen. Und mit Effizienz ist gemeint, in unserem bestehenden Rahmen zu optimieren. Und das kritisiert er ja ganz stark. Also dieses, ich mache jetzt ein Auto, das weniger Benzin verbraucht, im Sinne der Effizienz, kritisiert er ja ganz stark. Er sagt, zum einen kann das zu Rebound-Effekten führen oder sogar, wie wir vorhin schon gesagt haben, zu, wie hattest du gemeint?
Der Backfire,
genau, das ist nochmal stärker. Also Rebound meint zum Beispiel, wenn ich ein Auto fahre, das weniger Benzin verbraucht, dass ich dann so viel fahre, dass sich das wieder ausgleicht. Und Backfire meint sogar, dass ich dann, wenn ich ein Auto habe, das wenig Benzin verbraucht, der Meinung bin, oh, mein Auto verbraucht ja so wenig Benzin, jetzt kann ich ja richtig viel fahren, dass es dann sozusagen in die andere Richtung geht. Das ist seine große Kritikpunkt an der Ökoeffizienz oder an diesem Effizienzgedanken. Und er spricht ja dann lieber von der Ökoeffektivität. Das heißt einfach quasi alle Ressourcen in einem System sinnvoll zu nutzen. Und diese zwei Systeme stehen sich gegenüber, wobei die Ökoeffektivität eher diesem Konsistenzgedanken entspricht, also quasi diesem, wenn wir alles richtig nutzen, dann können wir konsistent weiter wirtschaften. So habe ich es jetzt für mich interpretiert.
Genau, also vielleicht dazu auch zu dieser ganzen Effizienzdebatte, weil das ist ja ein anderer Ansatz, also zu schauen, dass man inkrementielle Verbesserungen damit durchführt und zum Beispiel die Produktion effizienter gestaltet oder aber auch die Produktnutzung. Und da wird oft auch im Cradle-to-Cradle-Kontext gesagt, es geht nicht darum, weniger schlecht zu sein, was dann eben diese Effizienz bedeuten würde, sondern rundum gut zu sein und wie Nützlinge zu wirken, die dann einen zusätzlichen Mehrwert schaffen.
Ja. Ja, Michael Braungart macht ja immer das etwas morbide Beispiel mit, wenn du deine Kinder bisschen weniger schlägst, dann schlägst du sie ja immer noch. Also du tust ja nicht das Gute, also nur quasi die Effizienz zu verändern in deinem schlechten Tun, macht quasi keinen Unterschied. Das Beispiel ist mir stark hängen geblieben. Aber ja, also der Grundgedanke ist da natürlich richtig. Die große Frage bleibt, ob das wirklich realisierbar ist für technische Produkte. Und da komme ich vielleicht nochmal zurück auf die Verpackungen. Wenn wir jetzt eben zum Beispiel an die Kunststoffindustrie denken, da ist das in den Kunststoffverpackungen selber ist das kreislauffähigste aktuell einfach transparentes PET. Da kommen wir ein bisschen zurück in unsere Diskussion vom letzten Mal. Wird hier in Deutschland zumindest im Pfandsystem geführt und hat dadurch eine sehr, sehr hohe Rückgabequote, kommt also quasi schon mal rein logistisch gesehen wieder in den Kreislauf. Und wird dann bei Mehrwegflaschen natürlich noch ein paar Mal befüllt und bei Einwegflaschen aufgeschreddert, eingeschmolzen und regranuliert. Und das funktioniert natürlich auch gut ein paar Mal. Aber bei jedem Mal hast du natürlich Qualitätsverlust. Die Kettenlängen werden kürzer, die Farbe wird durch Additive und Sonstiges beeinflusst. Du kriegst einfach nicht mehr die gleiche Qualität hin. Und deshalb bleibt natürlich die Frage, ist es überhaupt realistisch, jetzt wieder aus Designersicht gesprochen, Produkte so herzustellen, dass sie die Kreisläufe überleben, blöd gesagt. Also ich habe ja immer Verlust. Also es ist ja fast unmöglich, keinen Verlust zu haben.
Und was wäre dann die logische Konsequenz davon? Wäre dann die logische Konsequenz, also wirklich gar nicht mehr unbedingt an Recycling zu denken, sondern direkt eigentlich zum biologischen Kreislauf überzugehen und zu sagen, es muss kompostierbar sein?
Das ist halt die nächste Frage. Und da scheiden sich auch die Geister, weil wenn man an Kompostierbarkeit denkt, dann klingt das ja erstmal gut. Aber dann ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zwischen kompostierbar und biologisch abbaubar. Das eine ist nicht unbedingt das gleiche wie das andere. Also vielleicht kläre ich das auch mal kurz aus Verpackungsdesigner-Sicht. Also wir werden ja mit sehr vielen tollen Begriffen da umworben. Aber man muss da ganz klar unterscheiden. Also sprechen wir jetzt mal von Kunststoffen. Also in Kunststoffen zum Beispiel, wenn der Begriff biobasiert dasteht, dann meint das in erster Linie erstmal nur nachwachsende Rohstoffe für die Herstellung dieses Kunststoffes verwendet wurden. Das sagt aber gar nichts aus, ob das Ganze biologisch abbaubar oder kompostierbar ist. Das heißt jetzt erstmal nur, dass jetzt zum Beispiel das Polyethylen, da gibt es Green PE zum Beispiel, nicht aus Erdöl hergestellt wurde, sondern aus irgendwelchen anderen nachwachsenden Stoffen, zum Beispiel aus Maisstärke oder sonstiges. Das ist jetzt mal der erste Begriff, den viele Leute schon mal direkt mit abbaubar verwechseln. Dann biologisch abbaubar bedeutet, dass es unter gewissen Umständen in der Natur abbaubar ist und dabei keine Schäden hinterlässt. Und die Dinge können sich natürlich auch überschneiden. Aber da ist auch immer die Frage, wie lange braucht sowas? Also auch klassisches Polyethylen ist abbaubar. Es dauert halt 400 Jahre, aber ich könnte es theoretisch auch als abbaubar bezeichnen. Es dauert halt nur sehr, sehr lange. Und dann gibt es noch diesen dritten Begriff kompostierbar. Und da gibt es eigentlich wieder noch zwei Wege. Einmal industriell kompostierbar und einmal Home Composting. Und beim industriell kompostierbar bedeutet das, dass dieses Produkt in der aktuellen Kompostieranlage, also zum Beispiel in Biotonne theoretisch und da großes Unterstreichen auf theoretisch entsorgt werden könnte, weil es den Bedingungen einer industriellen Kompostieranlage entspricht. Und hier ist aber der große Knackpunkt, dass sehr viele aktuell verwendete Prozesse nicht ausgelegt sind für Biokunststoffe, also dass sie einfach die Durchlaufzeiten nicht haben, die Temperaturen nicht haben, ja einfach dass die Bedingungen, die diese Stoffe bräuchten, nicht haben und entsprechend ist es zwar theoretisch kompostierbar, wird dann aber in der Praxis verbrannt. Also zum Beispiel in München darf man die Biokunststoffe nicht in der Biotonne entsorgen, außer sie haben dieses OK-TÜV-irgendwas-Zertifikat, das aber, glaube ich, auch selbst das in München nicht anerkannt ist. Ja, und dann bleibt jetzt eben noch dieses Home-Kompostierbare, wo es quasi um Kunststoffe geht, die man im Heimkompost, wenn man denn einen hat, kompostieren kann und dann nach einer bestimmten Zeit da wirklich in ihre natürlichen Bestandteile zerfallen. Ja, also das ist natürlich ein sehr reizvoller Ansatz, aber um jetzt wieder die Brücke zurückzuschlagen zur Cradle-to-Cradle-Gedanken in der Technosphäre, will man ja eigentlich nicht, dass die Grundbausteine verloren gehen, also im Sinne von zurückgehen in die Biosphäre. Das ist dann ja wieder so eine Art Vermischung, wie wir es eigentlich jetzt bei Beworm auch hatten.
Ja.
Und man könnte jetzt argumentieren, ist es nicht besser, einen Kunststoff zu haben, deren Bestandteile, also quasi jetzt zum Beispiel beim mechanischen Recycling, den ich im technischen Kreislauf sauber halten kann und aus dem ich wieder neue Kunststoffe machen kann, als einen Kunststoff zu haben, der mir sozusagen in die Natur abhaut. Also weißt du, was ich meine? Also
ja,
man kann
weiß,
quasi auf beide Richtungen argumentieren. Also man kann natürlich sagen, der Biokunststoff ist weniger schädlich, aber auch in dem Sinne weniger nützlich für meinen technischen Kreislaufgedanken.
Ja, und da würde ich gerne vielleicht noch was dazu sagen, weil also ich stimme dir da total zu, dass wir insbesondere beim Thema Verpackungen da eine Vermischung haben. Und zwar, wenn man sich jetzt nochmal dieses Bild anschaut mit dem biologischen und dem technischen Kreislauf, dann sehe ich in der Lehre auch ganz oft, dass da Verwirrung herrscht, weil das steht unten kleingedruckt, der biologische Kreislauf ist insbesondere für Verbrauchsgüter gedacht, also letztendlich Produkte, die konsumiert werden und danach nicht mehr da sind. Und der technische Kreislauf für Gebrauchsgüter, also die eher genutzt als konsumiert werden. Und das macht ja auch Sinn, also wenn du eine Waschmaschine hast, klar, die kann jetzt nicht ersetzt werden. Und da ist ja auch dann das Ziel und es gibt vor allem die Möglichkeit, dass zum Beispiel wir Sharing haben, also mehrere Leute verwenden das gleiche Produkt, dass wir Reuse haben, dass wir Repair haben und diese ganzen R-Strategien, also die quasi für solche Gebrauchsgüter auch ausgelegt sind zum größten Teil. Und wenn wir jetzt nochmal auf Verpackung zurückkommen, dann sehe ich da, ist ganz wichtig zu unterscheiden, haben wir hier Einweg- oder Mehrwegverpackung?
Ja.
Genau, weil Mehrwegverpackungen sind ja dann Gebrauchsgüter, die zum Beispiel mehrfach verwendet werden, die ja von uns nicht, ich würde mal sagen, gegessen werden oder die danach eben nicht in die Biosphäre zurückgehen können. Und bei Einwegverpackungen, da haben wir dann aber ja fast schon, also es sind zwar keine Güter, aber so wie das Lebensmittel danach konsumiert wird, müsste dann theoretisch auch die Verpackung irgendwie weg sein, wenn es eine Einwegverpackung ist. Und das ist das große Dilemma, was wir heute haben. Wir haben nämlich ganz viele Einwegverpackungen, die nicht dafür ausgelegt sind, im technischen Kreislauf zirkuliert werden zu können, aber die auch nicht dafür ausgelegt sind, im biologischen Kreislauf dann wieder kompostiert zu werden. Und deshalb haben wir da diesen Hybrid, mit dem wir alle nicht so wirklich wissen, was wir machen sollen.
Ja, Stichwort Hybrid. Hier haben wir eigentlich auch eine als Einwegverpackung gedachte Verpackung, die aber eigentlich zirkulär geführt werden muss. Also eigentlich eher, ich mag diesen Unterschied mit Verbrauch und Gebrauch, die eigentlich ein Gebrauchsgegenstand sein müsste, aber dafür ja auch nicht so richtig die geeigneten dafür müsste sie ja eigentlich dann wieder in Mehrwegsystem geführt werden, damit das richtig Sinn macht im Gebrauchbereich.
Genau.
Ja, diese Unterscheidung ist super spannend. Und wie du sagst, ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Verpackungen bewegen sich sehr auf in diesen Grauzonen. Und das ist vielleicht auch mit einer der Gründe, warum wir so viele Probleme haben in diesem Verpackungsbereich.
Ja, absolut. Ich sehe das bei Verpackungen besonders, dass das so eigentlich in beiden Kreisläufen irgendwie geführt werden kann.
Ja.
Und zum Beispiel auch bei Textilien. Weil bei Textilien, das hatten wir ja vorhin schon, also seien das jetzt Pullover oder seien es Schuhe, da haben wir ja die Abriebsthematik, also dass wir da Mikroplastikverschmutzung zum Beispiel haben, die durch Fasern oder durch abgeriebene Sohlen in die Umwelt kommen. Und aber letztendlich eigentlich so ein Nutzungsszenario, weil natürlich, wenn wir jetzt wieder die Logik durchgehen als Gebrauchsprodukt, du kannst es zum Beispiel haben, dass mehrere Personen einen Pullover nutzen, also seien es jetzt Geschwister oder so, du kannst das Ganze Reuse von Secondhand-Laden oder Vinted an andere Personen verkaufen, das kann repariert werden, es kann recycelt werden. Und aber theoretisch, und wenn wir jetzt wieder zum Beispiel an Cradle-to-Cradle-Textilien denken, könnte man natürlich das Produkt auch so konzipieren, dass es dann eben auch für den biologischen Kreislauf genutzt werden kann, indem zum Beispiel darauf geachtet wird, dass Naturfasern verwendet werden, wie Baumwolle, Wolle, und dass zum Beispiel auch die Druckfarben halt dann biologisch abbaubar sind und nicht schädlich für die Umwelt sind.
Ja.
Und das fand ich ganz spannend, weil da hatte ich immer schon so ein bisschen Probleme, auch in der Lehre dieses Konzept zu verdeutlichen, vor allem auch dieses Bild, was wir vorhin schon eingeblendet hatten, wo ja auch im biologischen Kreislauf das T-Shirt als Beispiel gebracht wird, ja. Was ja aber eigentlich auch ein Gebrauchsprodukt ist. Und das fand ich ganz spannend, weil die Cradle-to-Cradle-NGO, die ja ein sehr wichtiger Akteur ist für die Verbreitung der Cradle-to-Cradle-Denkschule und des Designkonzepts, die haben ein neues Modell entwickelt und das würde ich hier jetzt auch gerne nochmal kurz einblenden. Und zwar ist es da so, dass diese zwei Zyklen übereinander gelegt wurden. Also okay. Wir sehen da dann letztendlich, dass wir hier die Technosphäre eingebettet haben in die Biosphäre. Und das macht ja auch total Sinn. Also das ist auch gar nicht so neu. Es gibt auch andere Modelle, die dann quasi die Biosphäre haben. Und dann kommt die Soziosphäre, also die Gesellschaft und quasi die Wirtschaft agiert innerhalb der Gesellschaft. Aber also wenn wir uns das hier mal kurz anschauen, da sehen wir also die Biosphäre, da zirkuliert es drin und da drin haben wir die Technosphäre. Und da sehen wir dann eben auch, dass da, wie du es vorhin schon gesagt hast, manche Ströme dann vielleicht auch abhauen in die Biosphäre wieder zurück. Und dass es eben darum geht, zu schauen, was in der Technosphäre zirkuliert werden kann, bevor das Ganze dann eben in die Biosphäre zurückkommt. Unter Berücksichtigung auch der Kaskaden im Verbrauchsszenario. Und da wird nämlich auch wieder hier unterschieden. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Weiterentwicklung von dem Cradle-to-Cradle-Konzept, was aber leider noch gar nicht so viele Personen auch kennen.
Witzigerweise habe ich in meiner Masterarbeit, weil ich mit diesen zwei Kreisläufen nicht klar kam, weil das für mein Konzept quasi keinen Sinn gemacht hat, auch so eine Technosphäre in der Biosphäre-Grafik aufgemalt.
Haben die das vielleicht von dir?
Nee, das
von dir abgekommen.
Glaube ich leider nicht. Aber tatsächlich hatte ich den gleichen Gedanken und da vielleicht nochmal kurz der Ausflug zum enzymatischen Recycling, der ja genau das oder dessen Grundgedanke ja genau das bedient, nämlich alles, was ich in der Technosphäre quasi nicht halten kann, könnte dann vielleicht wieder Nährstoff werden für die Biosphäre. Und meine Masterarbeit hieß auch, wie hieß sie denn? Kunststoff als Nährstoff, so.
Ah.
Genau aus dem Gedanken raus, dass ja auch fossile Kunststoffe im Prinzip Kohlenstoffverbindungen sind. Kohlenstoff, der die Grundlage jeglichen Lebens ist und es ja eigentlich irgendjemanden geben muss, der von diesen Kohlenstoffverbindungen profitiert. Ja, gibt es auch tatsächlich. Und da vielleicht auch nochmal ganz interessant zu diesem ganzen Textilthema. Da wird zum Beispiel sehr viel auf enzymatisches Recycling gesetzt, weil im enzymatischen Recycling selber gibt es schon sehr viel Forschung zu PET, also Polyesterverbindungen. Und ein Großteil der Textilien, die wir heute nutzen, sind ja Polyester. Also leider ist es ja nicht so, wie du gesagt hast, dass sehr viel aus Baumwolle und mit unschädlichen Farben ist, sondern ein Großteil der Textilien ist aus Polyester. Und wer sich mal ein bisschen erschrecken will, der kann sich mal die Bilder von diesem Polyester-Textillager in der Wüste anschauen.
Ja, in der Atacama-Wüste.
In der Atacama-Wüste. Ja. Wenn ihr mal schlecht schlafen wollt, könnt ihr euch das vorher anschauen. Ich glaube, man sieht es sogar vom Weltall aus oder so. Riesige Anhäufung von Textilmüll. Auf jeden Fall, im enzymatischen Recycling wurden sehr viele Enzyme und Organismen gefunden, die Polyesterverbindungen aufspalten können. Weil Esterasen, also esteraufspaltende Enzyme, auch in der Natur relativ verbreitet sind oder auf jeden Fall in der Natur gut vorkommen. Und entsprechend kann man ganz gut mit diesen Esterasen Textilien wieder aufspalten in Monomere. Zum Beispiel eben in Terephthalsäure und Ethylenglykol. Ich bin jetzt keine Chemikerin und will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da gibt es zum Beispiel das Unternehmen Samsara Eco aus Australien. Und die haben vor kurzem den ersten Pullover gemacht aus enzymatisch recyceltem Polyester. Sprich, die haben andere Textilien hergenommen, haben die Enzyme draufgeschickt, die Enzyme haben es abgebaut, dann haben sie das repolymerisiert, schwieriges Wort, und haben daraus wieder ein Textil gemacht. Das heißt, es ging einmal kurz in die Biosphäre, wobei das industrielle enzymatische Recycling ja doch auch wieder Technosphäre ist, das ist dann auch wieder so ein bisschen Grauzone, aber vom Prinzip her ging es einmal kurz in die Biosphäre, wurde dann in die Grundstoffe zerlegt und kam zurück in die Technosphäre.
Ah, super spannend.
Ja, und da sehe ich eben auch wahnsinnig viel Potenzial und bin auch froh, dass das mein eigenes Projekt BeWorm auch am Laufen ist noch an der TU München, wer sich das mal anschauen möchte. Wir beschäftigen uns da eben mit Polyethylen, was ein bisschen schwer aufzuknacken ist für die natürlichen Organismen. Aber auch da gibt es Oxidasen und andere Enzyme, die sich an solche Stoffe ranwagen können. Und ich zitiere immer ganz gern die Mikrobiologin aus unserem Team, die gesagt hat, wo es ein Substrat gibt, gibt es auch einen Abnehmer. Also für jeden Stoff gibt es irgendwen, der den verstoffwechseln möchte und es zumindest versucht. Und sie macht immer das Beispiel, dass es sogar im Kühlwasser von Atomkraftwerken Mikroben gibt, die sich das zu Gemüte führen.
Wow.
Von daher finde ich diesen Gedanken, die Biosphäre viel mehr noch zu nutzen und zu verstehen für unsere Probleme in der Technosphäre, total spannend.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall noch viel Forschungspotenzial, um diese Lösungen dann auch zu finden. Und die Innovationen der Natur und die Fülle, die es da gibt an Problemlösungen dann auch für uns zu nutzen.
Ja, absolut. Und wo ich eben total bei Michael Braungart bin, die Lösung liegt eigentlich meiner Meinung nach darin, die Natur zu verstehen und möglichst nah an natürliche Kreisläufe ranzukommen. Aber wie du auch schon gesagt hast, dabei vielleicht die Suffizienz und das Reduzieren auch im Hinterkopf zu behalten, beziehungsweise auch mit in die Anwendung zu bringen, weil wir um Abrieb und Ausstoß und ja, eine gewisse Art von Verschwendung nie rumkommen werden, so sehe ich es zumindest. Aber ja. Als schöne Utopie würde ich Cradle to Cradle und die Kreislaufwirtschaft auf mein Vision Board hängen.
Auf jeden Fall. Also da kann ich vielleicht noch anknüpfen, was mir immer aufgefallen ist. Also gerade hier in Berlin gibt es auch viele Veranstaltungen von der Cradle to Cradle NGO, wo es viele Case Studies gibt und Personen, die eben da auf dem Pfad sind und das auch umsetzen. Und ich bin da immer begeistert, weil da waren jetzt echt schon ein paar Mal Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, die einfach von diesem Buch so begeistert wurden, dass sie dann beschlossen haben, das in ihrem Unternehmen umzusetzen, und zwar komplett. Und ich glaube, davon brauchen wir eigentlich viel mehr. Also wirklich so Inspiration und wie visionäre Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die sich der Sache dann annehmen. Und dafür sind eben diese starken, hoffnungstragenden Szenarien wie Cradle to Cradle sinnvoll. Und ich würde vielleicht noch einen Aspekt nennen, was ich auch spannend fand. Letztes Jahr beim Cradle to Cradle Kongress hat Dr. Braungart dann auch letztendlich gesagt oder mal so in den Raum geworfen, ob wir denn wirklich Kreisläufe und Lebenszyklen brauchen, die so lang wie möglich sind. Also das ist ja auch letztendlich so eine der Strategien der Circular Economy heute, Lebenszyklen verlängern, Produkte möglichst lange in Gebrauch zu haben und eben durch diese unterschiedlichen Nutzungskaskaden und R-Strategien durchzujagen. Und letztendlich, was er dann auch vorgebracht hatte, war, vielleicht brauchen wir mehr vordefinierte Lebenszyklen. Also wenn wir uns jetzt mal das Beispiel von einem Smartphone anschauen, da ist es ja heute so, dass der technologische Fortschritt voranschreitet und uns alle 2 Jahre tolle neue Smartphone-Modelle beschert, die dann eben die neueste Kamera haben oder andere Funktionen. Und es ist ja auch total legitim, dass dann die Personen eben diese Innovation auch nutzen wollen und dann auf ein neueres Smartphone umsteigen und sich dann vielleicht nicht unbedingt denken, ja, okay, ich habe jetzt hier mein altes Smartphone noch, oder selbst wenn ich jetzt ein refurbished Smartphone kaufen möchte, dass das dann halt das Modell von vor 5 Jahren ist, das dann halt nicht diese Kamera hat und so weiter. Und also ob es nicht vielleicht eine Idee wäre, einfach von vornherein zu sagen, das Produkt X ist für Y Jahre ausgelegt, also seien das jetzt 2 Jahre bei einem Smartphone und danach wird es wieder zurückgenommen und wenn es dann eben gemäß Circular Design Prinzipien aufgebaut ist, modular und so weiter, dass man dann eben diese Materialien, diese technischen Nährstoffe, die auch darin verbaut sind, dann für ein neues Produkt auch nutzen kann. Also den Gedanken fand ich auch total spannend und da bin ich gespannt, wie die Diskussion weitergeht.
Ja, das wäre ja eigentlich eine Kombination von geplanter Obsoleszenz mit Design for Recycling oder Design for Reuse. Ja, das ist total spannend. Ich glaube, da gibt es auch schon, ich glaube, Fairphone macht das teilweise so. Also ich weiß nicht, ob sie die Nutzungszeiten da irgendwie geplant reduzieren, aber auf jeden Fall die Zerlegbarkeit ist da mit eingedacht. Und vielleicht, um da nochmal, jetzt zum Schluss nochmal die Brücke zur Verpackung zu schlagen, auch da ist es so, dass die Produkte oder die Verpackungen teilweise total overengineert sind. Also die Haltbarkeiten, das habe ich neulich im Gespräch mit einem großen Verpackungsmaschinenhersteller, wurde das auch betont von deren Seite. Und die haben gesagt, sie finden, das wäre auch mal ein Ansatzpunkt, den kaum jemand auf dem Schirm hat, einfach mal diese Haltbarkeitszeiten zu überdenken, die teilweise total übersteuert sind. Warum muss denn mein Hackfleisch 5 Wochen haltbar sein? Also das muss ich ja eh schnell konsumieren oder, ja, also zusammen mit diesem Verpackungsmaschinenhersteller beschäftigen wir uns mit neuen Materialien, nachhaltigen Materialien, und die neuen Materialien scheitern oft an diesen Haltbarkeitsbedingungen. Aber vielleicht sollte man eher die Haltbarkeitsbedingungen überdenken, als es einfach von vornherein auszuschließen, wenn man sagt, ja, aber mit diesem Biokunststoff kann ich dieses Ding nicht einpacken, weil dann hält es nicht mehr so lange wie mit dem konventionellen Kunststoff. Also ja, auf jeden Fall ist es auch ein politisches Thema, ein philosophisches Thema, ein Thema, das man aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten kann. Aber ich glaube, wir haben schon einiges jetzt besprochen und ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, sonst ist es nicht mehr der kurze und knackige Lunch-Podcast. Und übergebe ich an dich für das letzte Wort.
Ja, total gerne. Also ich glaube, wir beide mit unserer Leidenschaft für Kreislaufwirtschaft könnten uns noch stundenlang darüber unterhalten. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Und ich wollte eigentlich heute noch ein bisschen mehr über die Cradle-to-Cradle NGO sprechen. Aber vielleicht würde ich an der Stelle die Hörerinnen und Hörer einfach weiter verweisen. Ich hatte nämlich vor 2 Monaten eine Podcast-Aufnahme in meinem anderen Podcast, CircleCast, mit Nora Sophie Griefahn, einer der Geschäftsführerinnen von der NGO, die sie auch mitgegründet hat, die da eben auch nochmal auf Cradle to Cradle eingeht und auch die Arbeit der NGO. Also für alle, die jetzt noch nicht genug von dem Thema haben, können sich das dann noch anhören. Vielen Dank, dass wir zusammen dieses Thema diskutieren konnten und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.